Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.
Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es nochmal um die Zukunft der Agenturen und speziell um die Zukunft der Network-Agenturen gehen. Und dazu bin ich mit jemandem verabredet, der dort eine Menge Erfahrung hat und jetzt die Agenturseiten gewechselt hat. Ich bin nämlich mit Andreas Geier verabredet. Hallo Andreas.
Grüß dich, Heiko.
Andreas, du warst lange bei Havas, du warst bei Spark 44 und du bist jetzt bei Equalot, einem Brand-Tech-Anbieter, der sich auf das Thema Influencer-Marketing spezialisiert hat.
Richtig.
Was sind denn so für dich die größten Veränderungen, wenn du das mal mit deiner Zeit bei Agenturen, bei Network-Agenturen vergleichst?
Also das fühlt sich schon an wie die frühen Werbetage, wo eben auch überhaupt neue Dinge entstanden sind, wie eben vor 25 Jahren das Internet oder 27 Jahren, ist egal. Das ist aber eben lange her. Wo es sich substanziell unterscheidet, ist einfach die neuen Möglichkeiten, die alles, was technology-based ist in der Kommunikation, kann Kunden komplett neue Spielfelder aufmachen. Um mal das wichtigste Kriterium zu nennen, kann Kunden vorab Ergebnisse prognostizieren. Das machen wir in unserem Fall mit einer 90-prozentigen Deckelung nach unten. Es kann auch 200-300% mehr werden, aber 90 ist die Zahl, auf die wir uns einlassen, in der Möglichkeit, eine KPI-Prognose vorab einer Kampagne zu machen. Was sind da so die typischen KPIs? Netto-Reichweiten, nicht Brutto-Reichweiten, das ist einfach Interaktionsraten bis hin zu Prognosen über die Swipe-Ups in den jeweiligen Store, also Swipe-Up aus Instagram raus. Das geht aber nicht, wenn wir den Kunden nicht gut kennen. Es kommt sehr darauf an, wie digitalisiert ist das Geschäftsmodell. Aber wenn wir mit dem Kunden eine Zeit lang gearbeitet haben und gewisse Testszenarien durchgespielt haben, ist eben auch das möglich. In der traditionellen Welt, die nicht technology-based ist, habe ich Orientierungspunkte, kann aber so einem Kunden ja nicht diese konkrete Leistungsprognose versprechen und hat sich eigentlich über die letzten 100 Jahre in der Werbung nicht geändert. Das ist, man kann Research vorher machen und sagen, Konsumenten, wir glauben, dass sie das gut finden. Das wird schon klappen, aber ich kann es nicht so spezifizieren. Und die Skalierbarkeit ist der zweite große Unterschied, wo ich einfach, wenn es also technology-based ist, kann ich in der Prozesskette unheimlich viel sparen, in jeglicher Hinsicht, an Manpower, an vermeintlich vielen Menschen, die auf Themen arbeiten müssen. Technology hilft da einfach für Kunden, dass ihre Messages faster, better und cheaper an den Mann zu bringen.
Nun ist es ja nicht so, dass die Kollegen aus den Network-Agenturen, generell aus den Agenturen, überhaupt nicht digital getrieben sind. Die können ja nun auch bestimmte Dinge. Was ist denn für dich der große Unterschied? Auch so im Mindset, nicht nur von dem, was es da an Leistungen gibt, dass jetzt nicht jede Agentur auch Influencer-Marketing kann, ist geschenkt. Das ist ja eine Spezialisierung, das muss man ja auch nicht unbedingt. Aber was ist denn für dich so der Unterschied in dem, wie die Leute miteinander umgehen und wie sie mit dem Kunden umgehen?
Ein Hauptunterschied ist, dass in der klassischen Network, denke, auch wenn das jetzt sehr pauschalisiert ist, es ist von einem Sender, also der Kunde sendet etwas an seine Zielgruppe. Heutzutage ist es aber so, dass irgendwie jeder Content Creator sein kann und ich eben diese Interaktion an allen Touchpoints irgendwie möglich machen muss. Und die sehe ich in der alten Welt nach wie vor nicht.
Im Vorgespräch sagtest du, dass die Brand-Tech-Unternehmen ganz klar auf Wachstumskurs ausgelegt sind. Und ich habe dich so verstanden, dass die normale Agentur schon froh ist, wenn sie überhaupt ihren Umsatz, ihren Profit halten kann. Ist das für dich eine weitere Differenzierung?
Es ist auf jeden Fall ein Fakt, dass die, wenn man sich die Marktkapitalisierung der großen Networks anguckt, die genaue Zahl gibt es irgendwo, aber kann man relativ schnell danach gucken, dass da 50 Milliarden an Market Cap verloren gegangen sind über die letzten 6-7 Jahre. Während die Brandtech oder Marktech-basierten Modelle exponentiell gewachsen sind. Das heißt, was ich sehe, und ich sehe das neutral, ich habe es als Feststellung gesehen, auch in meiner aktiven Zeit in Networks, dass es eigentlich sehr viel darum geht, how to manage profitable decline. Mhm. Also man gibt sich eigentlich schon damit zufrieden, wenn man einen Manager findet, der es schafft, den Schrumpfungsprozess zumindest profitabel zu halten. So, und das ist ein Szenario, das ist in Ordnung, man kann so auf den Markt reagieren, aber mir hat schon immer eigentlich eher die Wachstumsseite Spaß gemacht. Und das sehe ich schon als Gefahr, weil wenn man sich so die drei Key-Faktoren anguckt, die eben auch von der Analystenwelt herangezogen werden, um zu prüfen, ob ein Unternehmen gesund ist oder nicht, ist nun mal Wachstum einer der Key-Faktoren, die betrachtet werden und wo ich dann auch einfach weiß, meine Firma ist gesund oder eben nicht so gesund. Das heißt, Industrien, die nicht mehr wachsen, sehe ich, bin aber auch ein bisschen Pessimist, manchmal sehe ich in latenter Gefahr. Mhm. Weil es zieht ja einen Rattenschwanz an sich, es zieht die Talentfrage hinterher, es zieht so viele Dinge hinter sich her, die eben, wo Wachstum quasi der erste Eisberg ist.
Seit wann haben denn die Agenturen sozusagen diese Kurve nicht bekommen? Also sie haben ja durchaus auch im digitalen Bereich nachgerüstet und bieten da ja auch viele Dinge an. Aber wo haben sie denn aus deiner Sicht den Absprung nicht bekommen?
Auf ein genaues Ja festzuzogen ist schwer, aber so in der Tendenz wurde natürlich unheimlich viel Digitales gekauft, was... Also erstmal hat es von der Börsenstory jeweils gepasst. Zweitens sind es aber Modelle gewesen oft, die dann doch dem Werbemechanismus zu ähnlich war. Also dem bisher tradierten, gelernten Unternehmen sendet eine Nachricht und ich gucke eben, wie ich diese Nachricht auch digital an den Konsumenten heranbekomme. Und dann wurde teilweise, zumindest der Eindruck von außen, relativ wahllos, ja auch so ein bisschen gebettelt zwischen so Grand Seigneurs wie Herrn Levy und Herrn Sorrell. Man hatte nicht den Eindruck, dass da eine ganz glasklare Strategie dahinter stand. Und da ging es sehr viel um Digital Campaigning. Es ging aber nicht tatsächlich um datengetriebene Modelle, die Kunden tatsächlich helfen, ihr Gesamtmarketing faster, better, cheaper, in Englisch klingt das einfach flüssiger, deshalb muss ich das manchmal zitieren, zu machen. Sondern man hat eben eher nach digitalen Verlängerungen gesucht. Es waren keine Akquisitionen dabei und sind es nach wie vor nicht, die tatsächlich interaktionsbasierte E-Commerce-ähnliche Modelle auch sind, sondern immer eher kommunikationsbegleitende Digitalmaßnahmen, wie wenn ich eine Webseite baue. Ja, es ist ein legitimes Geschäft, ein legitimer Geschäftsbereich. Wie man aber eben weiß, ist eben auch da mittlerweile von Procurements dieser Welt eher die Tendenz, was kostet das Kilo Internet, macht uns da irgendwas. Das sind ja keine transaktionsbezogenen Modelle, keine interaktionsbezogenen Modelle. Und da, glaube ich, hätte mehr Mut hergemusst, dass man einfach vielleicht mal aus seinem ganz klaren bisherigen Geschäftsmodell etwas rausgeht. Warum beteiligt man sich nicht mal einem D2C-Modell, an das man glaubt? Also Direct-to-Consumer ist einfach der Trend. Große Marken werden disrupted von kleineren Modellen. Dann müssen die großen Marken es ein, zwei, drei Jahre später für viele hundert Millionen kaufen, um eben auch ein D2C-Brand zu haben. Also man hätte tatsächlich mit den Möglichkeiten und den Milliardenumsätzen, die ja da sind, mal weg aus dieser Campaigning-Denke hin in Transaktionsdenke, hin in Interaktionsdenke, hin in, also in datengetriebenes Geschäft.
Liegt es vielleicht auch daran, das gilt vielleicht auch für den Printbereich, wo du dich ja auch auskennst, dass man sowohl in Agenturen als auch zum Beispiel Verlagen gesehen hat, okay, mit TV-Spots, mit dem Verkauf von Anzeigen, da verdiene ich immer noch Geld. Und von daher fällt es so ein bisschen schwer und das ist auch durchaus nachvollziehbar, genau diese Profitfelder einfach aufzugeben.
Ja klar, das würde mir ja nicht anders gehen. Und da spricht ja auch nichts gegen, dass ich natürlich das schöne Geschäft, was ich mir lange aufgebaut habe mit respektablen Margen, dass ich das so lange es geht pushe, mache und tue. Aber ich glaube, wenn man es nicht schafft, diese Box zu verlassen und da jetzt sehr schnell zu reagieren, dass es eben weiter ein declining Business wird, was, solange ich es profitabel halte, ist, ich mich damit zufrieden gebe. Wenn ich aber wieder in Wachstumsmodus kommen möchte, denke ich, sind neue Wege für Networks absolut unabwendbar.
Du hast eben davon gesprochen, dass es noch einen Rattenschwanz an Problemen nach sich zieht. Und eins davon ist die Frage, wie kommt man an junge Talente? Wie siehst du denn diese Herausforderung jetzt? Wie einfach, wie schwer ist es, junge Leute an eine Agentur, an Dienstleister zu binden, wie ihr seid, an Brandtech-Unternehmen? Wie siehst du es bei den Network-Agenturen?
Ja, aber es gab dann doch immer, auch unter Top-Talenten, einen Anteil, die gesagt haben, nee, Werbung, Werbung is it. So. Und da muss ich wirklich feststellen, an diesem Prozentsatz, es ist schwierig, und da kommen wir wieder zum Growth-Thema, da schließt sich ein bisschen der Kreis. Wenn ich nicht wachse, habe ich unheimlich Probleme, eine, in der Bilanz nennt sich das die Compensation Ratio, also der Anteil an Löhne und Gehälter am Gesamtumsatz, den kann ich natürlich nicht nach oben fahren, wenn ich kein Wachstum habe. Da sagt jeder Analyst, ja, Moment mal, es ist kein Wachstum und gleichzeitig gehen aber Löhne und Gehälter hoch. Ja, das ist nämlich die zweite Säule zur Prüfung eines gesunden Unternehmens und die dritte ist dann das tatsächliche EBIT oder EBITDA. Und dadurch ergibt sich eigentlich relativ klar, dass die traditionelle Network-Welt, speziell in der Rekrutierung auf Young Talents, nicht mehr mithalten kann. So, und in Unternehmen, wo Wachstum ist, ist man eben auch bereit zu sagen, den wollen wir oder die wollen wir und können einfach das dynamische Paket anbieten. Ich sehe tatsächlich ein, wenn man sich auch mal anguckt, wenn man die letzten 50 Jahre in der Werbeindustrie mal zurückguckt, sah man einfach mehr illustre Köpfe. Heute würde ich als Talent, wenn ich jetzt gerade mein Studium beendet habe und überlege, ich möchte irgendwie irgendwas mit Medien machen, dann würde ich ja tendenziell erstmal gucken, komme ich bei den Instagrams dieser Welt unter oder bei den TikToks oder von mir aus auch Google und Facebook, als in einer Industrie, wo ich so eher höre, da ist die Dynamik ein bisschen flach.
Liegt es denn nur an der flacheren Dynamik oder hat auch der, ist der Glanz ein bisschen weg oder ist es gar nicht so, der Glanz ist nach wie vor da, aber es gibt jetzt andere Sterne, die einfach, sage ich mal, ein bisschen stärker glänzen und schimmern.
Der Glamour der alten Tage, ja, der ist natürlich nicht mehr so da. Das ist aber die Werbeindustrie nicht die einzige Industrie, die darunter leidet. Aber ich denke so an Zukunftsperspektiven, was man einem Talent bieten kann, ist es schwer geworden, weil Werbung leider ziemlich zu einer Commodity verkommen ist. In Pitches, ich meine, das Thema gab es hier und da schon, ist es einfach so, dass nach Preis eingekauft wird. Die Idee, die bestimmt, sag ich mal, vor 20 Jahren oft noch einen Pitch hat, einen gewinnen lassen, ist heute austauschbar. Jede Agentur stellt sowieso mehrere Sachen hin. Und ob ich dann mit A, B oder C gehe, ist dann im Endeffekt egal. Es wird sowieso nie die Kampagne, die den vermeintlichen Pitch gewonnen hat, ist nie die, die dann später on air geht oder in den seltensten Fällen. So, das heißt, Austauschbarkeit soll das bedeuten. Wenig Commitment. Es ist eigentlich egal, mit welcher Agentur ich arbeite. Das gewisse Grundniveau muss da sein. Der Rest ist make me good price.
Wie kommt es denn, dass der Wert, und da steht ja dahinter, nicht nur von Ideen, sondern auch der Wert von Kreativität so sich verändert hat, um es mal neutral zu formulieren?
Er hat sich so verändert, weil ich glaube, Kunden viel mehr heutzutage darauf achten, dass sie extrem viele Tickboxen in der Orchestrierung haben. Und da ist der Fokus mehr auf die Diversifizierung der Channels gegangen, als auf die Idee als solches. Plus Nummer zwei, es geht natürlich auch sehr viel Mut verloren. Also heutzutage ist es ja so, egal welche Art von Idee ich als Agentur präsentiere, gibt es immer 3, 4, 5 oder 100 Bedenkenträger. Können wir das machen? Können wir das machen? Da alles so extrem transparent geworden ist, ist 95%, 97% der Kommunikation eben so rund gelutscht und dreimal chemisch gereinigt, dass dann auch eigentlich nur Generisches überbleibt. Dass man guckt sich den einen oder anderen Launch hier an und sagt von tollen Marken und sagt, ja, da steht jetzt der neue Siebener, der neue Dreier. Das steht dann da so, wo ich sage, ja, das hätte ich wahrscheinlich nach ein paar Kölsch auch noch hinbekommen, die Headline, der neue Siebener oder the new Seven. Also da reicht das Englisch auch noch, um das auch noch in Englisch hätte ich noch mitliefern können. Das ist jetzt ein bisschen flachsig gesagt, ganz bewusst. Und da folgt mit Sicherheit unheimlich viel in dem Funnel danach, was ich von außen gar nicht beurteilen kann.
Wenn wir bei den nochmal beim Thema Pitch und beim Thema Kosten sind, wenn eine Agentur dir heute sagt, du Andreas, wir treten ja nur dann an, wenn wir ein Pitch-Engage bekommen, ansonsten sind wir nicht dabei. Oder was denkst du darüber?
Prima Aussage, ich halte das für Populismus. Da kann man ein paar Follower, immer dieselben, die dann sagen, super, klare Kante und diese ganze Schmu. In der Realität ist es totaler Quatsch. Wenn große Pitches anstehen, da springen sie alle drauf, wie die Biene auf den Honig. Da wird gepitcht und gepitcht ohne einen Pfennig oder Cent Pitch-Honorar. Halte ich das für richtig? Nein. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Ist es schwierig und teilweise ruinös? Ja, ist es. Und ich finde es auch nicht gut. Und wenn ich irgendwo was unterschreibe, einen Ehrenkodex oder sonst was, muss ich mich auch dran halten. Also wenn global eine tolle Marke pitcht und sagt, ihr seid dabei, aber Pitch-Honorar gibt es nicht. Ja, mir ist es zumindest in 25 Jahren nie begegnet, dass ein großes Netzwerk dann gesagt hat, ach nee, wenn es kein Pitch-Honorar gibt, dann pitchen wir aber nicht um die 30 Millionen, 50 Millionen Honorar.
Warum gibt es diese Scheinheiligkeit und warum wird die immer noch so stark vor sich hergetragen?
Wir reden da vom Klein-Klein. Da kann man so ein bisschen ein paar Credits damit sammeln und ist ja auch okay. Ich rede jetzt von dem großen globalen Geschäft, internationalen Geschäft. Da gibt es auch keine Pitch-Honorar, muss man sagen, die dem Aufwand gerecht werden. Wenn ich global einen Pitch habe von Top-100-Marke oder von einer Top-500-Marke sogar, kostet mich der Pitch mit tatsächlichen harten Kosten und Opportunitätskosten ganz schnell $750,000, ohne Probleme. Teams werden hin und her geflogen, Business Class, Tickets müssen ja unbuchbar sein und alles, also müssen untergebracht werden. So, was soll ich denn jetzt dem Kunden sagen? Ich pitche, aber ich brauche erstmal 1 Million Pitch-Honorar. So, dann kann dieser Kunde sagen, okay, wir zahlen 20.000 oder 50.000. Ja, ich sag mal, die machen den Braten dann auch nicht fett. Aber es gibt es auch nicht. Also muss man entweder mit dieser Realität leben oder halt in eine andere Branche gehen. Für kleine Strukturen, für mittelständische Strukturen, die sollten darauf beharren, würde ich auch jedem empfehlen und würde, wenn ich in der Verantwortung einer Werbeagentur wäre, auch so machen und würde sagen, ja, wenn da kein Pitch-Honorar ist, dann machen wir es halt nicht. Aber wenn wir vom Big Business sprechen, ist es eh Schall und Rauch.
Als letzte Frage würde mich nochmal interessieren, du hast eben schon mal die Rolle des Procurements angesprochen. Wie stark schätzt du die Rolle des Procurements bei Brand-Tech-Unternehmen ein im Vergleich zu Agenturen?
Wird mit Sicherheit auch da irgendwann stärker. Nun noch sind wir in eben einem nicht so definierten, schon über Jahre gewachsenen Feld, wo ich auch tausende von RFPs ja schon in der Schublade habe. Diese Vergleichsbenchmarks gibt es eben so noch nicht. Das heißt, man ist schon noch in einem Feld unterwegs, wo nicht sofort in eine Schublade gegriffen wird. Das wird sich irgendwann ändern. Darüber hinaus ist das Brand-Tech-Thema natürlich, das ist ja, warum es besser skaliert. Und das ist der Grund, warum da Wachstum produzierbar ist, dass ich mit viel weniger Manpower genauso große oder größere Volumen bewegen kann. Als Beispiel, Faustformel, die immer noch mehr oder weniger gilt, in der klassischen Werbeindustrie rechne ich ungefähr mit einem 100.000 Euro pro Kopf Umsatz. Das heißt, ich gewinne ein Mandat mit 1 Million Honorar. Pi mal Daumen muss ich da 10 Leute draufsetzen, um das zu handeln. Im Brandtech-Bereich brauche ich zum Handeln eines Budgets von 1 Million einen FTE bis 1,5. So. Und das ist, wo der Leverage auch herkommt, unter anderem. Und Da gibt's für ein Procurement dann nicht viel zu sagen, weil viel mehr kann man es dann nicht mehr runterdampfen. Den wird dann auch einem Procurement klar sein, naja, wenn wir denen eine Million anvertrauen, die sie jetzt in Influencer-Marketing investieren sollen, ja, dann brauche ich eine FTE wahrscheinlich, um das zu handeln, oder anderthalb. Schwieriger wird es natürlich, wenn ich sage, ich brauche aber 8 Mann oder 10. Das heißt, wir sind im Brand-Tech-Bereich nicht so Procurement-anfällig, weil das ganze Modell per se ja schlanker ist oder gar nicht People-basiert ist, sondern eben Technology-basiert.
Andreas, dann bedanke ich mich für deine Zeit und für deine Infos.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.